Herzlich willkommen beim Stilpunkte Expert Channel Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stilpunkte Expert Channels. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben ein fantastisches Thema. Es geht uns alle an. Es geht um den Körper. Es geht auch ein Stück weit um Schönheit. Zu Gast bei uns ist Dr. Nassim Farshi von Shine Aesthetics by Farshi oder Shine Aesthetics Klinik und Academy. Zu Academy kommen wir gleich, weil das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber jetzt erstmal, was sagen Sie jemandem, der zu Ihnen sagt, Schönheit muss von innen kommen?
Ich denke immer, das Innere und das Äußere hängen ganz eng zusammen. Man darf beides nicht vernachlässigen. Mhm. Also man kann sich, ich sage das auch immer, ich hab sehr viele Patienten, die wirklich denken, wenn man sich irgendwas machen lässt im Gesicht, dass man, wie sagt man so schön, nicht mehr in Würde altern würde. Mhm. Ich erkläre immer, das Innere und das Äußere hängen ganz eng zusammen. Man muss das, was man im Spiegel sieht, mögen, dann fühlt man sich innerlich auch zufriedener. Mhm. Und umgekehrt, also wenn man innerlich sich nicht gut fühlt, solche Patienten haben wir auch bei uns in der Praxis, die dann kommen und immer wieder an sich irgendetwas verändern möchten, bisschen die Lippe, dann machen wir Botox, dann machen wir das Kinn und so weiter und sind auch aber am Ende nicht viel zufriedener als vorher. Und ich denke immer, das Gleichgewicht muss stimmen. Absolut. Das Innere und das Äußere hängen ganz eng zusammen.
Es geht um ästhetische Medizin, das ist unser Thema heute. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Wie ist denn Ihr Werdegang?
Also ich wollte schon immer Medizin studieren. Mhm. Ich glaube, der Wunsch ist aufgekommen, als ich 9 Jahre alt war und mitbekommen habe, dass meine Mama ein Problem mit dem Herzen hat.
Okay.
Und da war schon der Wunsch da, ich möchte groß werden, Ärztin werden und ich möchte sie heilen. Mhm. Das war, glaube ich, so der erste Berührungspunkt mit Medizin generell oder mit dem Wunsch, Ärztin zu werden. Später habe ich herausgekriegt, das war ein Mitralklappenprolaps und ist jetzt nichts Ernsthaftes. Man kann damit noch alt werden und ein schönes Leben haben. Aber für mich natürlich damals als Kind sowas mitzubekommen, war natürlich nicht einfach. Und dieser Wunsch hat mich immer begleitet. Später habe ich die Problematik gehabt, dass mein NC, ich habe zwar einen sehr guten Abitur gemacht, aber für Medizin hat es nicht gereicht. Dann dachte ich, okay, ich mache mal Zahnmedizin. Da bin ich auch einfach reingekommen, habe gesagt, okay, mache ich Zahnmedizin, ich gucke mir das mal an. Aber auch da habe ich gemerkt, die ganzen medizinischen Fächer machen mir unheimlich viel Spaß. Aber die ganze Zahntechnik ist einfach nichts für mich.
Okay.
Und dann habe ich nach 6 Semestern Zahnmedizin mich dann entschlossen, doch zur Medizin zu wechseln. Ich habe viel Zeit verloren, aber ich bereue die Entscheidung keineswegs. Also ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil ich habe mir gesagt, du wirst mindestens 30 Jahre in diesem Berufsfeld arbeiten müssen. Mhm. Also mach das, was dir wirklich Spaß macht und wofür dein Herz schlägt.
Warum jetzt ästhetische und plastische Chirurgie?
Plastische Chirurgin bin ich nicht. Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin. Ja. Und das war dann so, wir wissen ja, die ganze Iranerinnen legen ja sehr viel Wert auf das Äußerliche.
Das ist so, ja.
Und als ich dann mein Examen in der Tasche hatte, war es dann so, dass mich dann Tanten und Cousinen und Freunde gefragt haben, kannst du nicht mal Botox spritzen? Und ich habe immer gesagt, nee, das haben wir während des Studiums nicht beigekriegt. Und dann habe ich mich mal erkundigt. Ich hatte auch ein Erlebnis, muss ich sagen. Ich bin mit meine Tante ist 2 Jahre älter als ich, die hat schon sehr früh angefangen mit Botox und Hyaluron. Und ich war dann irgendwann so kurz vor 30 und habe gesagt, ja, ich glaube, ich mache das mal auch. Ich versuche es mal. Und dann bin ich mitgegangen. Ich weiß nicht, was für eine Ausbildung diese Dame hatte. Sie war auf jeden Fall keine Ärztin. Und von ihr habe ich mir dann Botox gespritzt bekommen.
Das hört sich nicht gut an.
Genau. Im Nachhinein, als ich dann da rausgekommen bin, habe ich gedacht, sie hatte irgendein Zertifikat da hängen auf irgendeine asiatische Sprache. Und ich habe gesagt, wenn sie das machen kann, dann solltest du als Ärztin das erst recht lernen. Mhm. Und da habe ich mich dann dafür, da kam das Interesse. Ja. Ich habe dann recherchiert und habe dann mit 3 Kursen angefangen, Botox, Hyaluron und Fadenlifting. Und das war 2018.
Ja.
Und dann habe ich tatsächlich eine Leidenschaft entdeckt.
Okay.
Und habe mich dann immer weiter und weiter bilden lassen, immer mehr Kurse, immer mehr, weil das ist wirklich ein Feld, was nie endet. Und habe das dann jahrelang parallel zur Allgemeinmedizin gemacht. Und vor knapp drei Jahren habe ich dann gesagt, nee, ich möchte mich wirklich darauf konzentrieren und möchte nur noch Ästhetik machen. Mhm. Und so ist dann Scheinästhetik entstanden.
Was bieten Sie bei Scheinästhetik alles an? Was ist das Spektrum?
Also wir machen viel minimalinvasive Sachen. Mhm. Invasiv gar nicht, also nichts Chirurgisches, sondern alles, was minimalinvasiv oder nicht invasiv ist. Angefangen von Botox- und Hyaluron-Unterspritzung bis hin zu Fadenlifting und Laser-Treatments.
Die ganze Breitbreite. Was mich erstaunt hat tatsächlich auf Ihrer Internetseite, war, dass Sie einer der wenigen sind, die so transparent und offen sind, dass Sie Ihre Preisliste tatsächlich drauf haben. Ne?
Ja.
Das ist auch, wie kommt man denn da? Also ich meine, warum machen es die einen nicht und warum machen sie es?
Also es ist ja so, eigentlich müssen wir Ärzte nach Gebührenordnung für Ärzte abrechnen. Das heißt, die individuellen Preise ergeben sich erst nach einem Beratungsgespräch. Das steht auch auf unserer Internetseite, dass wir schreiben, hey, wir machen Beratungsgespräch und die individuellen Preise können wir euch erst hinterher sagen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es für den Patienten wichtig, vorher zu wissen, da gibt es ja von bis auf diesem Markt. Also es gibt, ich höre immer wieder Hyaluron oder beziehungsweise Botox-Unterspritzung für 50 Euro. Hört man auch. Gibt es zwar nicht häufig, aber
nicht
tatsächlich,
wissen,
ganz genau, tatsächlich gibt es das und es gibt auch die Leute, die wirklich für 450, 500 Euro behandeln. Und ich finde, es ist wichtig für den Patienten vorher zu wissen, worauf lässt er sich da ein.
Ja, es ist ja eine ganz verantwortungsvolle Geschichte. Wenn ich irgendwo Botox reinhaue, kann ich ja das Gesicht auch entstellen. Ne? Da muss man ja mal ein bisschen aufpassen. Ne?
Ganz genau.
Ja.
Und deswegen
oder
ist es auch...
Oder plötzlich hängt die Augenbraue runter.
Ganz genau. Das ist so wirklich Worst-Case-Szenario.
Ja. Aber dann rennt man, wie lange rennt man dann damit rum? 6 Wochen oder?
Ja, das kann im schlimmsten Fall bis zu 6 Monate dauern.
Ach, verrückt.
Genau,
gut,
also meistens muss man schon so mit 2-3 Monate rechnen, aber wenn man Pech hat, kann es auch bis zu 6 Monate dauern.
Okay. Jetzt haben Sie selber gesagt, das ist alles minimalinvasiv.
Ganz
ich glaube ja, dass das auch mehr oder weniger ein Trend ist, weil dieses Geschnibbel machen tun, ja, irgendwann kommt man natürlich an die Grenzen, was Minimalinvasives angeht. Mhm. Wenn diese berühmten Augenlider hängen, das lässt sich ja nicht wegspritzen, das muss man dann irgendwann operieren. Aber diese minimalinvasiven Geschichten sind ja dann auch möglicherweise mit einer Sofortwirkung oder man sieht das gleich, man ist gesellschaftsfähig sofort, wenn man aus der Praxis rausgeht, außer man hat vielleicht ein paar Einstiche. Das ist doch so, oder? Oder ist das?
Ganz genau. Also man hat bei beidem Vor- und Nachteile.
Okay.
Klar, die chirurgischen Behandlungen, die dauern länger, aber auch nicht ewig, weil die Hautalterung oder die Alterung des Körpers kann man ja nicht aufhalten. Mhm. Also wir haben auch Patienten, die eine Blepharoplastie gemacht haben und nach 3 Jahren hängt das Lid wieder. Es hält länger, aber es hat auch mehr Risiken.
Mhm.
Und bei minimalinvasiven Sachen kann man tatsächlich sagen, dass das Risiko ein geringeres ist. Mhm. Natürlich kann man auch damit viel Schaden anrichten. Aber man hat so Risiken wie zum Beispiel eine Anästhesie oder in den seltensten Fällen habe ich von Entzündungen und so weiter gehört. Also ich sage immer, je kleiner der Eingriff ist, umso geringer ist das Risiko. Nachteil ist, dass sie natürlich nicht so lange halten wie die chirurgischen Behandlungen, muss man sagen. Man muss immer wieder nachhelfen.
Mhm. In welchem Bereich haben Sie denn die besten Ergebnisse? Wo würden Sie sagen, oh, das kann man sofort machen, da sollten Sie sofort einen Termin machen, das können wir sofort richten, beispielsweise?
Ich finde, das kann man nicht so verallgemeinern.
Okay.
Man muss wirklich jedes Gesicht individuell analysieren und gucken, was kann ich da machen, was kann ich da verbessern. Mhm. Und das ist wirklich von Mensch zu Mensch anders. Generell aber kann ich sagen, dass Botox zu den Behandlungen gehört, die einfach das geringste Risiko haben. Mhm. Und wo man wirklich, viele haben ja Angst davor, weil es ja ein Nervengift ist.
Ja.
Gift, ja, Nervengift, ja. Es sagt aber lediglich nur, was für eine Substanzklasse das ist. Mhm. Ich meine, wir haben ja auch Pilze in der Ästhetik, die wir verwenden, in der Medizin, die wir verwenden. Und es sagt lediglich nur aus, wo das herkommt. Von Risiko her ist, gehört tatsächlich eine Botox-Behandlung zu den Sachen, wo man sagen kann, ein Patient wird nach einer Botox-Behandlung keine bleibenden Schäden davon tragen. Das ist ein absoluter Ausnahmefall, wenn jemand tatsächlich nach einer Botox-Behandlung bleibende Schäden hat. Mhm. Hyaluron ist schon mit mehr Risiken verbunden, aber das ist so etwas, wo man wirklich sagen kann, eigentlich kann das jeder machen.
Okay. Wer kommt zu Ihnen, wenn wir von jedem sprechen? Wer ist jeder bei Ihnen?
Wir haben Frauen, Männer unterschiedlichen Alters. Man kann aber sagen, so bestimmte Behandlungen, da ist die Nachfrage von Frauen einfach mehr und bei anderen Behandlungen ist die Nachfrage bei Männern höher. So generell könnte man zum Beispiel sagen, so eine PRP-Behandlung für Haare, das sind typischerweise die Männer, die nachfragen. Mhm. Jetzt kommen ja auch die ganzen Touristen, die im Ausland sich Haartransplantation machen lassen und wieder zurückkommen. Und
gleich zu erkennen an der harten Kante.
Ganz genau, von Turkish Airlines.
So, genau.
Und dann ist das ja so, man kann quasi das Ergebnis oder das Outcome verbessern, wenn man eben PRP-Behandlung anschließt. Und der PRP gehört zum Beispiel so zu den typischen Sachen, die häufig von Männern angefragt wird. Und bei den Frauen...
Ich glaube, Frauen ist ihnen besonders wichtig, weil da ist das Thema, was ich gar nicht kannte, also ich kenne natürlich, dass man sich pflegen soll und es ist auch gar nicht mal so schlimm, auf sich zu achten und ab und zu mal zu waschen, aber weibliche Intimgesundheit, das ist ein Thema.
Ganz genau. Das ist ein Thema, was mir auch ganz stark am Herzen liegt. Und ich war gerade letzte Woche auf der IMCAS in Paris und habe einen Vortrag auch
World
darüber.
Congress, ne?
Genau, hab dann Vortrag darüber gehalten. Es ist ein Thema, was uns Frauen im Laufe des Lebens, denke ich, alle früher oder später beschäftigen wird. Mhm. Die einen bekommen damit zu tun oder beschäftigen sich mit diesem Thema nach Entbindung. Die anderen kommen dann nach der Menopause auf dieses Thema zu oder während der Menopause. Mhm. Es ist ein Thema, was uns Frauen früher oder später mehr oder weniger alle beschäftigen wird. Das Problem ist nur, es ist nach wie vor ein Tabuthema. Mhm. Wir tun so, als ob die Vagina nicht zum weiblichen Körper gehören würde. Mhm. Nicht nur die Damen, die draußen nichts mit Medizin zu tun haben, sondern was mich auch überrascht ist, dass auch viele Ärzte immer noch das nicht so als Teil des Körpers sehen, als ein Teil, der auch medizinisch sozusagen versorgt werden muss, wo man sich auch um die Gesundheit kümmern muss. Und das ist etwas, wofür ich mich seit letztes Jahr immens einsetze, wo ich wirklich versuche mit Vorträgen, mit auch Behandlungen, sei es jetzt mit Behandlungen in meiner Praxis oder auch, dass ich Workshops für Heilpraktiker, für Ärzte gebe oder wie gesagt mit Vorträgen und so versuche einfach darauf aufmerksam zu machen.
Ja.
Ich denke, das ist genauso wie die Psyche vor einigen Jahren. Viele dachten ja, wer zum Psychologen geht, das sind alles so, wie sagt man, Psychopathen, die zum Psychologen gehen. Und irgendwann hat man das ja so eingesehen, dass die Psyche ja genauso zum Wohlbefinden dazugehört. Und ich denke, mittlerweile sind wir auch da angekommen, dass wir sagen, wenn man Schicksalsschläge erleidet, wenn es einem psychisch nicht gut geht, wenn man belastet ist, Depression hat, Burnout hat, muss man sich auch um die Psyche kümmern. Am besten Fall schon, bevor es soweit überhaupt ist.
Es ist kein Fehler, zum Psychologen zu gehen. Das Ganz muss man genau. an dieser Stelle mal sagen, wenn man selber nicht Ganz weiterkommt genau. und Freunde, Partner können einem auch nur bis zu einem gewissen Punkt begleiten, dann genau. ist das so. Dann,
aber die Vorurteile waren ja. lange Zeit sehr stark im Raum.
Ich glaube, das liegt daran, dass man ungern über solche Themen redet.
Ja.
Habe aber die Erfahrung gemacht, das haben Sie mir eben selber auch im Vorgespräch bestätigt, dass Frauen über ihre intimen Dinge öfter und offener sprechen, ja. als Männer das ja. tun. Das empfinden Sie auch so, ne?
Ganz genau, aber schade finde ich es, wenn Frauen dieses Thema offen ansprechen wollen, mhm. auch bei Ärzten, denen sie vertrauen und sich überwinden, dieses Thema anzusprechen, aber Ärzte das nicht ernst nehmen. Ich habe zuletzt zum Beispiel eine Patientin bei mir gehabt, die wirklich über 3 Jahre mit diesem Thema sich beschäftigt hat, wo sie sich bei mehreren Ärzten Hilfe gesucht hat. Und die Krönung war dann, als ein plastischer Chirurg zu ihr gesagt hatte, solche Anfragen bekommen wir nur von Prostituierten gestellt.
Okay, nehmen Sie uns mit, was ist das Problem?
Für viele ist das immer noch ein Tabuthema. Es mhm. ist die Erziehung, es ist die Kultur, dass immer noch viele Leute denken, die Vagina gehört nicht zum menschlichen Körper. Mhm. Die Hand schon, das Bein mhm. schon, das Gesicht schon, aber über die Vagina wird nicht gesprochen.
Aber auch das verändert sich alles, ne?
Genau. Ja, und das ist etwas, wofür ich mich eben versuche, immer mehr einzusetzen. Es ist ein Teil des Körpers. Wir mhm. Frauen leiden darunter, mhm. spätestens wenn wir in der Menopause sind.
Ja, klar.
Und dann muss man auch ernst genommen werden. Mhm. Und dann muss man sich auch als Patient Hilfe suchen. Man muss das offen ansprechen, aber als Arzt muss man auch bereit sein, auf dieses Thema einzugehen.
Ja, und viele Frauen ziehen sich auch zurück und sagen sich dann, ich gehe nicht beispielsweise in die Sauna, ich habe Angst, meinen Körper zu zeigen, das muss ja alles nicht sein. Und ja. dann möchte ich jetzt aber die Brücke schlagen zu den Männern ganz kurz. Es ist ja dann tatsächlich so, dass man auch Männern helfen kann oder sie auch Männern helfen,
ja.
wenn es heißt, oh, das gute Stück, da könnten wir doch mal ran. Ne?
Ganz genau, ganz okay. genau. Ich muss aber auch dazu sagen, das Thema hatten wir ja auch schon ja. vorher, da sind, denke ich, die Frauen etwas weiter, mhm. die suchen sich eher die Problematik als die Männer. Aber mhm. auch dafür gibt es Lösungen, die minimalinvasiv sind. Man kann natürlich auch chirurgisch rangehen. Aber wie gesagt, die Chirurgie hat vielleicht bessere Ergebnisse, geht vielleicht schneller, aber die Risiken sind auch deutlich anders.
Hm.
Wir haben auch die Möglichkeit, auch bei dieser Problematik minimalinvasiv zu helfen.
Hat das Ihren Blick auf Ihre eigene Schönheit auch verändert? Schwierige Frage, ne?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich muss sagen, ich bin ja mittlerweile auch 41. Hm. Ich denke, im Laufe des Lebens wird man um einige Erfahrungen reicher. Man sieht die Welt anders. Aber ich kann sagen, man gewinnt als Frau auch sehr viel an Lebensvertrauen und Selbstwertgefühl dazu. Ich bin durch das Leben, ich habe mir alles hart erarbeitet, ich musste für alles hart kämpfen und es hat mich innerlich sehr stark geprägt. Aber natürlich möchte ich auch, wenn ich im Spiegel stehe, möchte ich auch das, was ich optisch sehe, das, was ich innerlich fühle, auch optisch sehen.
Zeigen, präsentieren, ja.
Und ich habe natürlich auch, ich spreche auch immer offen darüber, ich mache auch regelmäßig was. Ich versuche, das natürlich aussehen zu lassen. Man mhm. soll, ich sage immer, die Kunst liegt da drin, dass man es nicht sieht. Aber warum soll man es nicht machen? Wenn wir diese Methoden haben, diese minimalinvasiven mhm. Geschichten, wenn man weiß, mit 2 Minuten oder 5 Minuten Behandlung kann man sich um ein paar Jahre jünger fühlen.
Warum nicht?
Warum soll man es nicht machen?
Schönheit mit Augenmaß sozusagen, sagt
genau.
Dr. Nazim Farshi von Shine Aesthetics Clinic und Academy. Aus Hamburg. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Wir haben noch ein Interview, das Sie sich gerne in diesem Channel anschauen können. Da gehen wir noch tiefer in die Academy auch rein. Ich danke Ihnen jetzt erstmal fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal. Schreiben Sie uns, stellen Sie Fragen. Und bleiben Sie uns hold. Ich sage Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal.